alles aus einer Hand. Bei der Richter GmbH und Co. KG. Seit über 33 Jahren Ihr zuverlässiger Ansprechpartner für moderne Badgestaltung und effizientes Heizen. In der 400 Quadratmeter großen Ausstellung sind Ihre Wünsche zum Greifen nah. Schauen Sie vorbei bei der Richter GmbH und Co. KG. Ihrem Partner für Heizung und Bäder. Richter-Reinheim.de.
Unser heutiger Fall ist erschreckend und lässt fassungslos zurück. Das ist jetzt keine exklusive Besonderheit dieser Folge. Schließlich tritt das Gefühl wohl bei den meisten von uns auf, wenn sie von grausamen Mordfällen hören. Nur der heutige Fall, der kommt näher an jeden von uns heran, weil es nicht um einen Mord geht. Sowas können die meisten von uns sich gar nicht vorstellen, nicht nachvollziehen. Das betrifft uns nicht. Niemals würden wir jemanden verletzen oder gar töten wollen. Aber in unserem Fall heute, dem Fall Horst Arnold, da könnte das Erschreckende und Schockierende jeden von uns treffen. Denn es trifft auch Horst Arnold aus dem Nichts und völlig ohne Schuld.
Abgrundtief. Der True Crime Podcast der VRM.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abgrundtief. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Mein Name ist Thomas Schmidt, ich bin Digitalreporter bei der VRM und euer Host. Und es war ja ein ganz schön verwirrender Einstieg dieses Mal, oder? Aber keine Angst, das werden wir hier noch alles nach und nach aufklären. Lasst uns erstmal die Szenerie und das Setting setzen. Wir befinden uns im September 2001. In wenigen Tagen wird der Anschlag auf das Gebäude des World Trade Centers in Manhattan die ganze Welt erschüttern und nichts wird mehr so sein, wie es davor war. Aber für einen Lehrer an einer Schule in Reichelsheim im Odenwald wird sich schon ein paar Tage vor dem schrecklichen Ereignis alles ändern. Also wirklich alles. Die Ereignisse kommen in Gang, als das Darmstädter Echo am 8. September vermeldet: Vergewaltigung. Lehrerin zeigt Lehrer an. Und das klingt jetzt erst einmal nicht nach dem Stoff für einen True Crime Podcast. Klingt ungewöhnlich, aber wir sind ja auch noch ganz am Anfang. Nach der Anzeige nimmt die Polizei ihre Ermittlungen auf, prüft, ob es an der Schule weitere Vorfälle dieser Art gegeben haben könnte, befragt das Kollegium, hält sich in der Öffentlichkeit aber erst einmal noch zurück. Die eigentliche Tat soll sich schon am 28. August ereignet haben und für eine Schule ist das natürlich noch einmal ein besonders sensibles Thema. Nicht, dass eine Vergewaltigung an sich nicht schon schlimm genug wäre, aber was muss das für ein Gefühl in der Elternschaft ausgelöst haben, wenn sie erfahren, dass ein Lehrer, der so viel Zeit mit ihren Kindern verbringt, nahezu jeden Tag, zu dem sie ein Vertrauensverhältnis vielleicht schon aufgebaut haben, dass der ein Vergewaltiger sein soll. Und diese Befürchtungen, die scheinen sich dann auch zu bewahrheiten, denn der Verdacht gegen den Lehrer verhärtet sich wohl. Das Opfer, die Lehrerin an der Odenwälder Schule, wird ein zweites Mal vernommen und die Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl erlassen. Es ist ein Freitagmorgen, an dem der besagte Lehrer dann schließlich auch festgenommen wird. Sein Name ist Horst Arnold. Arnold war schon vor seiner Festnahme vorsorglich vom staatlichen Schulamt in Heppenheim suspendiert worden, da das Verfahren noch in der Schwebe sei. So hat es der Direktor der Schule ausgedrückt. Arnold darf zwar vorerst wieder auf freien Fuß, der Haftbefehl gegen ihn hat allerdings auch weiterhin Bestand. Er muss bis zum Prozessbeginn bestimmte Meldeauflagen erfüllen. Seine Kollegin, die ihn angezeigt hat, die hat sich erst einmal krank gemeldet und hat Hessen verlassen. Diese Lehrerin, um die es in diesem Fall geht, das Opfer der Vergewaltigung, das ist Heidi K. Sie kommt erst am 6. August 2001 an die Schule in Reichelsheim, an der auch Arnold unterrichtet. Zuvor war sie an einer Schule in NRW tätig. Sie hatte immer den Wunsch, verbeamtet zu werden, wozu es in Nordrhein-Westfalen aber keine Möglichkeit gab. Jetzt also neuer Versuch in Hessen im Odenwald. Als Lehrerin für Biologie und Deutsch und gleich am ersten Schultag lernen sich Heidi K. und Horst Arnold, der Angeklagte, kennen. Arnold stellt sich hier vor, alles ist ganz normal, er begrüßt die neue Kollegin und macht ihr sogar den Vorschlag, dass sie den Vorsitz des Fachbereichs Biologie übernehmen kann. Ein Posten, den Horst Arnold eigentlich innehat, er will ihn in absehbarer Zeit aber abgeben. Am 10.8.2001 meldet sich Horst Arnold krank. Erst am 27. August erscheint er wieder zur Arbeit und in der Zwischenzeit hat sich ein wenig was verändert an der Schule. Die neue Kollegin, Heidi K., wurde in seiner Abwesenheit in der Fachbereichskonferenz zur neuen Vorsitzenden des Bereichs Biologie gewählt. Sie ist die einzige Kandidatin und Arnold schmeckt das scheinbar gar nicht. Die beiden treffen sich in der Raucherecke des Schulhofs zufällig und da soll er gesagt haben, dass er das zumindest seltsam finde, dass sowas während seiner Abwesenheit und ohne seine Mitwirkung einfach durchgeboxt wird. Aber sie trennen sich scheinbar jetzt nicht im Streit oder so, sondern vereinbaren ein Treffen für den 30.8. Da soll dann so eine Art Übergabe zwischen den beiden stattfinden. Nur dazu kommt es nicht mehr. Schon am nächsten Tag begegnen sich die beiden zufällig erneut. Heidi K. ist da gerade in so einem Biologie-Vorbereitungsraum. Da stehen allerhand Anschauungsobjekte herum, Dinge, die man für Versuche braucht, Aktenschränke, kleine Arbeitsplätze, sowas halt. Und dann soll Folgendes passiert sein. Ich bleibe mal im Konjunktiv, denn das ist zunächst das, was die Lehrerin bei Gericht gesagt hat. Arnold soll sich ihr genähert haben, von hinten, und ihr dann mit der Hand den Mund zugehalten haben. Mit seinem ganzen Gewicht soll er sie gegen den Arbeitstisch gedrückt haben, an dem sie gerade stand, um deutlich zu machen, hier kommst du nicht mehr raus. Er soll ihr in den Rücken geboxt und mit dem Fuß gegen die linke Wade getreten haben. Er drückt Heidi K. währenddessen noch immer gegen den Tisch, die Hand schiebt ihr den Rock hoch und den Slip zur Seite. Horst Arnold vergewaltigt seine Kollegin anal. Dreht sich später um und will erneut eindringen, was dann aber misslingt, wie Heidi K. sagt, mangels einer Erektion. Das soll ihn dann wohl geärgert haben, sodass er die Frau weiter geboxt haben soll, in den Unterleib. Er kratzt sie, es ist unübersichtlich, dann kann sich Heidi K. aber irgendwie befreien. Sie tritt Arnold zwischen die Beine und flüchtet. Während der Vergewaltigung soll Arnold ihr immer wieder gedroht haben. Sie soll nicht einmal daran denken, darüber mit irgendjemandem zu reden, sonst werde er sie umbringen, sie und ihren Sohn. Für Heidi K. der blanke Horror. Sie zieht sich zurück, erzählt erst einmal niemanden von den Geschehnissen, sie hat Angst. Was, wenn der Kollege seine Drohungen wahrmacht? Angst um sich, vielmehr aber wohl noch um ihren Sohn. Sie igelt sich ein, leidet, ringt sich dann aber doch durch, den Vorfall anzuzeigen. Sie will nicht mehr schweigen, ihr Peiniger soll bestraft werden für das, was er getan hat. Und das haben wir ja zu Beginn schon gehört, das geht dann auch seinen Weg. Es wird Haftbefehl gegen Arnold erlassen und der soll sich vor Gericht verantworten müssen. Aber bis dahin vergeht noch Zeit. Zeit, in der Arnold natürlich nicht weiter unterrichtet und warten muss. Quälend lange. Denn für ihn ist klar, diese Vergewaltigung, die hat nie stattgefunden. Und das sagt er auch. Allen, die ihn danach fragen. Egal ob gegenüber Ermittlern oder der Familie. Er ist unschuldig. Aber das wird das Gericht klären müssen. Er ist überzeugt, dass sich das bald aufklären wird, dass da keine große Sache draus wird. Arnold sagt zu den Vorwürfen, es gab da ein Gespräch. Ja, ich war in dem Raum, ich wollte da ein DNA-Modell zurückbringen in den Schrank und Heidi K. war auch da, aber sonst war da eben nichts. Und als der Prozess dann endlich startet, das ist im Juni 2002, da ist er erstmal auch guter Dinge. Er weiß ja für sich, dass er nichts gemacht hat. Er ist der Meinung, jetzt klärt sich das alles auf und ich komme frei. Wir leben ja in einem Rechtsstaat, wir leben in Deutschland. Da wirst du ja nicht einfach verurteilt und weggesperrt für ein Verbrechen, das du gar nicht begangen hast. Am ersten Verhandlungstag bekommt er dann auch die Möglichkeit, die Dinge gerade zu rücken. Oder zumindest die Gelegenheit, seine Version der Ereignisse zu schildern. Und das macht er auch. Er sagt, ich öffne die Tür, sehe Frau K., denke, sie ist an meinen Unterlagen und frage, was sie da macht. Es kommt zu einer verbalen Auseinandersetzung. Ich habe sie auf keinen Fall geboxt, getreten, ihr den Mund zugehalten, geschweige denn vergewaltigt. Arnold sagt, sie habe sich auf seine Frage hin einfach nur weggedreht, nicht geantwortet und sei dann, ohne ein einziges Wort zu sagen, so 1-2 Minuten später aus dem Raum verschwunden. Der Richter hört sich das alles an, hat dann aber auch noch so ein paar Nachfragen. Etwa, ob Arnold seine Kollegin K. denn nicht an diesen Tisch gedrängt habe. Die Antwort, durchaus möglich, weil ich gucken wollte, was sie da macht. Was hat sie gemacht? Unterlagen nachgeschaut. Waren es ihre? Konnte ich nicht feststellen. Und so geht das dann immer weiter. Dabei erklärt Arnold noch, K. habe an seinem Arbeitsplatz gestanden oder zumindest einen knappen Meter daneben und habe ein Biologiebuch angeschaut. Dann wieder die Nachfrage. Standen sie so dicht bei ihr, dass sie sie berührt haben? Und Arnold sagt, durchaus möglich, dass ich sie unabsichtlich gedrängt habe, aber nicht mit den Händen. Arnold erklärt auch, warum die Aussage seiner Kollegin, er habe ihr und ihrem Sohn mit dem Tod gedroht, nicht stimmen kann. Er sagt, dass er die Frau noch gar nicht richtig gekannt habe. Er hat, bis ihm diese Aussage vorgehalten wird, überhaupt nicht gewusst, dass Heidi K. einen Sohn hat. Das kann seiner Meinung nach nicht stimmen. Das kann er nie gesagt haben. Nur, warum sollte sich Heidi K. so etwas ausdenken? War sie scharf auf Arnolds Vorsitz des Biologiebereichs? Weiß man nicht. Immerhin hatte das keine finanziellen oder sonstige messbare Auswirkungen und überhaupt, den hatte er ja ohnehin schon angeboten. Das war ja alles schon auf dem Weg. Der Richter kann es sich nicht erklären, Arnold auch nicht. Ich kann nur eine üble Intrige vermuten, sagt er. Aufklärung darüber könnte Heidi K. liefern, aber die wird nicht öffentlich vernommen. Die 37-Jährige wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit angehört und bestätigt darin noch einmal, was sie schon zuvor gesagt hat. Also von ihrer Seite bleibt alles so, wie es schon vor der Anklage vorgetragen wurde. Ebenfalls am ersten Prozesstag wird eine weitere Kollegin angehört. Es ist die Frau, der sich Heidi K. nach der Tat anvertraut haben soll. Gemeinsam mit ihr hat sie anonym die Anzeige erstattet, aber der Erkenntnisgewinn hier ist überschaubar. Sie hat Erinnerungslücken. Der Richter muss ihr mehrfach ihre eigene Aussage vorhalten. Was sie aber sagen kann, sind ein paar Dinge über den Angeklagten, denn es steht ja jetzt erst einmal Aussage gegen Aussage. Und so will man sich eben ein Bild machen von Klägerin und dem Angeklagten. Was sind das so für Menschen? Und für die Kollegin war Horst Arnold jetzt nicht gerade ein angenehmer Zeitgenosse. Sie habe ein, wie sie es formuliert, sehr distanziertes Verhältnis zu Arnold seit diesem Vorfall bei einer Klassenfahrt. 1993 oder 94 muss das gewesen sein, da hat er am Abschlussabend einer Betreuerin in einer Jugendherberge unter den Pullover gefasst. Aber es wird noch unangenehmer. Am gleichen Abend soll er ins Jungenzimmer gegangen sein, wo er einen Stuhl oder einen Hocker herumgeworfen haben soll. Er hat dann wohl auch noch Bettdecken angehoben, darunter geschaut und Bemerkungen über Geschlechtsteile gemacht. Also harte Vorwürfe, nach denen sich die Frage stellt, warum war er dann überhaupt noch im Dienst? Reicht so ein Vorfall nicht, um in einem so sensiblen Bereich, in dem man täglich mit Kindern arbeitet, gekündigt zu werden? Naja, es gab jedenfalls anscheinend ein paar Einträge, aber unterrichten durfte Arnold trotzdem noch. Die Lehrerin wollte ihn dann davon abhalten und da habe sie sich von ihm bedroht gefühlt. Kein gutes Licht, unter das der Lehrer hier gestellt wird, oder? Und lasst uns diesen Moment jetzt einmal nutzen, um ein bisschen mehr über den Angeklagten in Erfahrung zu bringen. Was ist denn das jetzt so für ein Typ? Einmaliger Ausrutscher auf der Klassenfahrt oder steckt da ein größeres Problem dahinter? Horst Arnold wird der Beruf quasi in die Wiege gelegt. Schon sein Vater war Lehrer an einer Realschule, die Mutter war Hausfrau. Arnold macht 1979 das Abitur und schreibt sich dann für Sport, Biologie und Sozialkunde ein. Er wollte eigentlich Sportlehrer werden, aber ein Bandscheibenvorfall schon 1985 machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Mit Mitte 20. Er jobbt dann mal woanders, ist dann mal über einen Vertretungsvertrag beschäftigt, aber es war damals gar nicht so einfach, als Lehrer irgendwo eine Festanstellung zu bekommen, geschweige denn verbeamtet zu werden. Aber 1993 bekommt er eine Stelle in Reichelsheim und damit hört das Hin und Her für ihn dann endlich auf, denn er bleibt an dieser Schule, bis ihn die ihm vorgeworfene Vergewaltigung einer Kollegin da rauszieht. Mit der Anstellung im Odenwald, da sind aber nicht alle Sorgen wie weggewischt. Ab etwa 1990 leidet Horst Arnold unter einem ziemlich massiven Alkoholproblem. 1997, da baut er ziemlich betrunken einen Unfall. Er hat eine Blutalkoholkonzentration von mindestens 2,41 Promille, als er mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn gerät und ein entgegenkommendes Fahrzeug streift. Er hat also nicht nur ordentlich Promille, sondern auch eine ganz große Portion Glück. Hilft aber nichts, er muss in 55 Tagessätzen je 100 Mark abstottern, bekommt den Führerschein abgenommen und eine Sperre darf ihn also auch 7 Monate lang nicht mehr versuchen wiederzubekommen. Das ist auch der Zeitpunkt, an dem er mit dem Trinken aufhören will. Einen Tag später begibt er sich zu einer 6-wöchigen stationären Alkoholtherapie und bleibt bis Herbst 1998 abstinent. Dann startet er den Versuch, kontrolliert zu trinken, wie er das nennt. Nicht immer gleich mehrere Flaschen Wein, sondern vielleicht mal 1 bis 2 Gläser. Dass das nicht lange gut geht, kann man sich vorstellen. Im Januar 99 trinkt er wieder exzessiv, etwa 2 Flaschen Wein oder 8 Flaschen Bier pro Tag. Er erscheint häufig nicht auf der Arbeit oder besucht die Schule mit einer deutlich wahrnehmbaren Alkoholfahne. Seine Probleme bleiben auch den anderen Lehrern nicht verborgen. Seine Ehe zerbricht an seiner Alkoholabhängigkeit. 1999 lässt seine Frau sich scheiden. 10 Jahre lang waren sie verheiratet, haben eine zu diesem Zeitpunkt 10-jährige Tochter. Aus den 2 Flaschen Wein am Tag werden 3 ganze Flaschen an einem Abend. Sein Ansehen unter den Kolleginnen und Kollegen sinkt mehr und mehr. Er ist immer wieder angetrunken in der Schule, leistet sich in diesem Zustand einige Distanzlosigkeiten und verbal-aggressives Verhalten gegenüber den Kollegen. Und auch die Gerüchte über sexuelle Entgleisungen gegenüber seinen Schülerinnen und Schülern, die die Runde machen, verbessern dieses Bild natürlich nicht. Ganz im Gegensatz zu dem von der Klägerin. Heidi K. versteht es, ja, einen guten ersten Eindruck hinzulegen. Sie wirkt sympathisch, versiert und aufgeschlossen. In der Schule ist sie beliebt, arbeitet hochmotiviert und engagiert. Das hat natürlich auch einen Grund. Schließlich will sie Karriere machen. Sie will erstmal ihre Bewährungszeit erfolgreich absolvieren und dann verfolgt sie das Ziel, in ein Beamtenverhältnis übernommen zu werden. Aber zurück zum Angeklagten, zurück zu Horst Arnold. Er steht auch am 2. Verhandlungstag wieder im Fokus. 3 Kolleginnen sind als Zeuginnen geladen. Sie sollen aufklären, was das so für ein Typ war aus ihrer Sicht. Und auch die 3 Frauen können das Bild von Horst Arnold vor Gericht nicht korrigieren. Im Gegenteil. Es sei allen bekannt gewesen, dass er ein Alkoholproblem habe und deswegen, Zitat, unberechenbar und nicht verlässlich sei. Sie halten ihren Kollegen deswegen für gefährlich, wie sie sagen. Und sie berichten davon, wie ihnen Heidi K. nach der Tat begegnet ist. Sie sei danach nicht mehr die Alte gewesen, habe häufig in der Schule geweint. Erst nach und nach habe sich Heidi K. ihnen dann geöffnet. Erst von Belästigung, dann von Anfassen, dann von erzwungenen sexuellen Handlungen erzählt, die man auch als Vergewaltigung bezeichnen kann, so zitieren sie ihre Kollegin. Und dann offenbart auch noch der Schülersprecher der Gesamtschule, dass mehrere Schülerinnen der 7. und 8. Klasse im vergangenen Schuljahr zu ihm gekommen seien, um zu erzählen, dass Arnold sie im Sportunterricht belästigt habe und danach in ihre Umkleideräume gekommen sei. Einen gibt es dann aber doch, der auch etwas Gutes über den Lehrer sagen kann, und das ist der Schulleiter. Der sei ein netter, aufgeschlossener und kompetenter Kollege gewesen. Mit der Betonung auf gewesen, denn damit enden die netten Worte auch schon. Es sei ab Februar 2001 zu einem regelrechten Einbruch bei Arnold gekommen. Aggressiv, ungehobelt, unhöfliches Verhalten und Mobbing, diese Worte fallen und damit ist die Beweisaufnahme abgeschlossen. Also, was heißt Beweisaufnahme? Wir haben es hier mit einem reinen Indizienprozess zu tun. Das ist gerade bei Vergewaltigungsvorwürfen immer, und ich finde auch zu Recht, ein super sensibles Thema. Einer Frau, die sagt, dass sie vergewaltigt wurde, der muss man erst einmal glauben. Es ist ohnehin schon schwierig genug, mit so etwas herauszurücken, und auch Heidi K. hat ja ein bisschen Zeit gebraucht, bevor sie sich offenbart hat. Da handfeste Beweise zu bekommen, ist in vielen Fällen schwierig. So auch bei Heidi K. Nach der Tat hat sie ihre Unterwäsche weggeschmissen, die Kleidung gewaschen. Eine verständliche Handlung, alles weg, was an das furchtbare Geschehene erinnert. Nur weg sind damit auch etwaige Beweisstücke. Dann gibt es aber auch noch Untersuchungen. Eine davon war ohnehin schon angesetzt für ihre Einstellung. Die fand am 30. August am Erbacher Kreisgesundheitsamt statt. Da konnte die Amtsärztin keine Blutergüsse oder auffällige Kratzer am Unterleib der Lehrerin feststellen. Zu einer gynäkologischen Untersuchung geht Heidi K. erst später. 2 Frauenärztinnen verschiedener Krankenhäuser, in denen die Lehrerin im September 2001 untersucht wurde, machen unterschiedliche Angaben über mögliche Risse oder Kratzer im Intimbereich von Heidi K. Also alles nicht so leicht und wie gesagt eine sehr sensible Angelegenheit. Die Versuche der Verteidigung, Heidi K. als unglaubwürdig dastehen zu lassen, die scheitern. Und so folgt am 25. Juni 2002 das Urteil, Horst Arnold ist schuldig. Er soll seine Kollegin vergewaltigt, verletzt und bedroht haben. Der 43-Jährige wird zu 5 Jahren Haft verurteilt und muss vorm Antritt dieser Haftzeit einen Alkoholentzug in einer Klinik antreten. Das Gericht befand, Heidi K. sei sehr glaubwürdig gewesen, habe das alles widerspruchsfrei vorgetragen und ärztliche Befunde stützten ihre Angaben. Und auch die vielen angebrachten Zweifel, ja, die Verteidigung von Horst Arnold, sprechen in diesem Zusammenhang von einer Tat voller Rätsel. Die will das Gericht nicht gelten lassen. Arnold wird verurteilt wegen Vergewaltigung, Körperverletzung und Nötigung. Seine Anwälte kündigen da gleich Revision an, aber die scheitert. Verschärfend kommt für Arnold hinzu, dass die Folgen für Mutter und Sohn, Heidi K. soll ein Trauma erlitten haben, so drastisch sind. Auf der anderen Seite sagt der Richter aber auch, wegen seines massiven Alkoholproblems und des möglichen Restalkohols bei der Tat, Heidi K. hat da von einer ziemlichen Fahne während der Tat gesprochen, geht man von einer erheblich verminderten Schuldfähigkeit aus. Und damit endet dieses Kapitel. Arnold in Haft, Heidi K. fordert daraufhin, und das kommt für alle ziemlich überraschend, quasi als Entschädigung, dass sie jetzt verbeamtet werden soll. Das sei das Schulamt ihr schuldig, weil man ja trotz der vielen Vorkommnisse in Arnolds Vergangenheit den Mann nicht von der Schule entfernt habe. Das klingt für alle ziemlich befremdlich, aber Heidi K. wird zunächst Beamtin auf Probe und nach einem Jahr, da ist die Probezeit rum und da wird sie dann auch verbeamtet. Und sie macht weiter, will mehr, bewirbt sich für immer höhere Positionen, die Frau will Karriere machen und sieht jetzt endlich die Chance und den Weg, das dann auch zu tun. Eine Karriere, die auch Horst Arnold sicher gerne gehabt hätte, aber der ist im Knast und er leugnet die Tat beharrlich. Und das, obwohl ihm daraus natürlich ein Nachteil entsteht. Tatleugner, die sich mit ihren Taten nicht auseinandersetzen, die nicht rehabilitiert sind und daher auch keine Chance auf eine frühere Entlassung haben, ja, die sind nicht gerade beliebt. Solche Menschen sitzen die volle Zeit ab. Eine Zeit, die für den Lehrer der reinste Horror war. Vergewaltiger waren selbst unter den schwersten Kriminellen im Knast ziemlich unbeliebt. Da bekam er mit voller Härte zu spüren, was das heißt. Schlimmer haben es nur noch Straftäter, die sich an Kindern vergreifen. Und es ist nicht so, als wäre er da nur einmal bei der Verhandlung gefragt worden. Hier, sag schon, warst du es oder nicht? Arnold selbst sagt nach seiner Haft, dass das schon fast einer Erpressung gleichgekommen ist. Man habe ihn bedroht, er soll endlich gestehen. Man verweigert ihm Sport, Hofgänge und andere Vergünstigungen, aber auch andersrum versucht man es. Einmal hätten sie ihm gesagt, wenn du gestehst, dann kannst du morgen schon gehen, so mehr oder weniger. Und da spielt dann auch noch eine Komponente mit rein. Horst Arnolds Vater. Der leidet unheilbar an Krebs. Ob die beiden sich jemals wieder in Freiheit begegnen werden, ist fraglich. Seine Mutter fleht ihn an, wenigstens für seinen Vater. Auch der will seinen Sohn überzeugen, doch Horst Arnold weigert sich beharrlich. Warum gesteht der Mann nicht einfach, fragt man sich. Wie kann man nur so dickköpfig sein und den eigenen Vorteil für sich und für andere, für liebe Menschen darin nicht sehen? Naja, die Antwort kann ich euch recht trocken geben, weil Horst Arnold wirklich unschuldig ist. 5 Jahre lang sitzt er hinter Gittern, sitzt jeden einzelnen der 1825 Tage ab und so richtig bessert sich sein Leben dann in Freiheit aber auch nicht. Er steht vor dem Nichts. Einen Job bekommt er nicht mehr. Schon gar nicht in einem so sensiblen Bereich wie in einer Schule. Er ist erst einmal noch der verurteilte Vergewaltiger. Dass er unschuldig ist, wird sich erst später zeigen. Geld hat er auch keins, er bezieht Hartz IV, muss wieder zu seinen Eltern ziehen und wohnt in seinem alten Kinderzimmer. Er hat alles verloren. Seine Freundin hat sich getrennt. Sein Auto, sein Haus musste er verkaufen, um die hohen Anwaltskosten bezahlen zu können. Und wie gesagt, eine schnelle Hoffnung auf Wiedereinstellung, auf Rehabilitation irgendwie, die bietet sich ihm aus bekannten Gründen halt einfach auch nicht. Da hilft es auch nichts, dass er wirklich hunderte Bewerbungen abgeschickt hat. Die Haft hat an ihm gezerrt. Sowohl körperlich als auch psychisch ist er ganz weit entfernt von dem Horst Arnold vor der Gefängnisstrafe. Er muss sich behandeln lassen, hat Depressionen und damit ist die Geschichte eigentlich auserzählt. Verbrechen passiert, Täter verurteilt, Haftstrafe abgesessen, Wiedereingliederung in die Gesellschaft gescheitert. Aber dann kommt auf einmal wieder Bewegung in die Sache. Nochmal zur Einordnung, verurteilt wird Arnold im Jahr 2002 zu 5 Jahren Haft. Kombiniert mit der U-Haft wird er am 1.10.2006 aus dem Gefängnis entlassen. Darauf folgt ein Leben abgestempelt als Verbrecher, ohne Perspektive. Und dann 2011, da dreht sich der Wind plötzlich. Das Darmstädter Echo titelt 5 Jahre unschuldig hinter Gittern. Denn es gibt da einen Anwalt, Hartmut Liro, der sich der Sache noch einmal annimmt. Und wie es der Zufall so will, Liro ist Bruder der Frauenbeauftragten an der Schule, an der Arnold und Heidi K. gearbeitet haben. Dieser Frauenbeauftragten hatte sich Heidi K. nach der Vergewaltigung anvertraut und sie wird stutzig. denn sie hat auch danach noch Kontakt zu Heidi K. Und um es vorsichtig und ganz naiv auszudrücken, Mann, hat die ein Pech im Leben. Sowas kann ja gar nicht sein. Liro erfährt erst nach Arnolds Entlassung von dem Fall und da kommt auch ihm so einiges komisch vor. Er beantragt, das Verfahren wieder aufzunehmen und dann schließlich am 18. Februar 2010, da sagt das Landgericht Kassel, ja, das machen wir. Das ist zulässig. Und dann folgt ein weiterer Beschluss am 13.04.2011. Damit wird die Wiederaufnahme des Verfahrens und die Erneuerung der Hauptverhandlung angeordnet. Und wenn man sich jetzt die Geschichte der Wiederaufnahmeverfahren in Deutschland anschaut, dann weiß man, bis hierher ist das schon mal ein ganz schön dickes Ding. Denn es gibt hohe Hürden dafür und das wird nicht einfach mal so ohne Not gemacht. Im Gegenteil. Und so steht der Fall um Horst Arnold, der mittlerweile im saarländischen Völklingen lebt, nun vor dem Kasseler Landgericht. Und die Gründe, die lesen sich erstmal unfassbar. Also, zurück ins Jahr 2001, als Heidi K. nach der Vergewaltigung nach eigenen Angaben heftige Schmerzen gehabt habe, sich erbrochen habe und geweint habe. Da passt es aber irgendwie nicht ins Bild, dass sie unmittelbar nach der Tat noch zwei Unterrichtsstunden gegeben hat, bei denen ihr niemand irgendetwas angesehen hat. Gut, das kann auch Schock, Bewältigung oder sonst was gewesen sein. Und nochmal, man muss das trotzdem ernst nehmen, keine Frage. Aber geht man dann am nächsten Tag gut gelaunt zu einem heiteren Frauenstammtisch? Weiß ich jetzt nicht. Geht man in den Tagen danach Tennis spielen? Das habe sie körperlich und psychisch komplett unauffällig getan. Demgegenüber steht ihre Behauptung, sie habe eine Analfissur davongetragen. Und damit spielst du, glaube ich, nicht einfach so Tennis wie bisher, dass niemand irgendwas merkt. Daraus leitet man ab, okay, bis zum 4. September 2001 kann sie eine solche Fissur eigentlich nicht gehabt haben. Und dass sie dann am 19.09. so eine feststellen lässt, da vermutet man jetzt, dass sie sich die selbst zugefügt hat. Ist ja in einer so schwierigen Beweislage zumindest mal ein deutliches Indiz. Aber wenn man jetzt noch tiefer gräbt, dann erfährt man, dass sie in der Hauptverhandlung zuvor über starke Schmerzen beim Stuhlgang geklagt hat. Dass sie die Fissur erwähnt hat, dass sie Verletzungen in Form von Hämatomen hat, die niemand festgestellt hat. Das sind schon gravierende Entwicklungen jetzt. Und da stellt sich auch die Frage, warum ist das denn vorher nicht aufgefallen? Aber da kommt noch so einiges dazu. Liro stellt schon alleine aus dem Lesen der Prozessakten fest, hier stimmt was nicht. Da hätte man damals schon stutzig werden müssen. Für ihn zum Beispiel total untypisch, dieser Bio-Vorbereitungsraum. Der war für jeden zugänglich. Es war ein Sommertag, es waren sogar die Fenster gekippt. Da ist das Risiko, dass da jemand reinkommt oder jemand die Schreie hört, einfach viel zu groß. Auch, dass Heidi K. nach der Tat den Unterricht fortsetzt. Niemand an ihr aber irgendetwas auffällt, auch das zweifelhaft. Und was vor Gericht auch niemanden so richtig zum Zweifeln gebracht hat, das ist eine angebliche Begegnung zwischen Heidi K., die gemeinsam mit ihren Eltern auf dem Markt unterwegs ist, und Horst Arnold, den sie da trifft. Etwa eine Woche nach der Tat. Das erwähnt sie und sie sagt auch, dass er sowas gerufen haben soll wie »Ich kriege dich noch«. Ziemlich beängstigend, und mit ihren beiden Eltern hatte Heidi K. ja auch Zeugen dafür. Die bestätigen das auch so, aber dumm nur, dass Horst Arnold zu dieser Zeit längst in U-Haft sitzt. Diese Begegnung kann so einfach nicht stattgefunden haben. Im Prozess wird es dann so erklärt, dass es ja durchaus sein könnte, dass die Frau aufgrund der Tat an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet und dass diese wiederum eine Sinnestäuschung ausgelöst haben konnte. Aber ihr hört schon, wir sind hier ja jetzt gleich beim zweifachen Konjunktiv. Wenn das so gewesen wäre, dann hätte daraus folgen können, aber sowas ist ja gar nicht diagnostiziert. Warum hat man das dann nicht entweder nochmal untersucht oder warum hat man das dann nicht anders gewichtet? Und selbst wenn es so gewesen wäre, die gleiche Sinnestäuschung jetzt auch bei den Eltern? Wohl kaum. Ich meine, ihnen kann man das wohl kaum verdenken. Sie glauben ihrer Tochter natürlich und sie stehen ihr bei. Notfalls lügen sie auch für ihr Kind. Ich glaube, das würden alle Eltern tun. Komisch nur, dass sie Horst Arnold dann auch treffsicher auf einem Bild ausmachen konnten. Ihnen wurden verschiedene Aufnahmen vorgelegt und sie sollten zeigen, wer ihnen da auf dem Marktplatz begegnet sei. Den Angeklagten hatten sie bis dato nämlich noch nie gesehen, außer ihre Tochter hat Fotos von ihm. Aber das ist erstmal nur eine Spekulation und das wurde auch so nicht gesagt. Und trotzdem, das macht das angebliche Opfer dann doch ein ganzes Stückchen unglaubwürdiger. Oder zumindest offenbart es, dass, warum auch immer, das Gericht damals irgendwie nicht so ganz genau hingeschaut hat. Klar, hinterher ist man immer schlauer, aber das ist halt deren Job. Und ich finde, so richtig tief hätte man gar nicht graben müssen, um da auf die Idee zu kommen, jeden Stein noch einmal umzudrehen. Wenn ihr jetzt aber denkt, dass das schon abgefahren ist, abstrus und haarsträubend, dann wartet's ab, denn jetzt kommt ein kleiner Auszug an, ja, nennen wir es mal einschneidenden Ereignissen im Leben der Heidi K. Also zumindest sagt sie das jeweils immer vor Zeugen, dass sie das alles in ihrem Leben schon erlebt hat. Da ist zum Beispiel die eine Story, die sie erzählt, als es um eine neue Arbeitsstelle in Mittelhessen geht. Da erzählt sie, dass ihr Lebensgefährte Kripo-Beamter sei, der bei der Fahndung nach Terroristen durch einen Kopfschuss schwer verletzt wurde. Heidi K. müsse sich nun um seine logopädische Betreuung kümmern. Er habe lange im Koma gelegen und das sei jetzt sehr mühsam alles. Und mehr oder weniger emotionslos erzählt sie später jemand anderem, ihr Mann sei gestorben. Kennengelernt haben sollen sich die beiden bei den Ermittlungen rund um die Vergewaltigung an der Schule im Odenwald. Das wird dann später nachgeprüft und ja, ein ermittelnder Beamter kennt Heidi K., kennengelernt im Odenwald und durch einige Skifreizeiten kennt man sich so ein bisschen, aber eine Beziehung gab es nie und der lebt auch noch. Und einen Kopfschuss hat der gute Mann glücklicherweise auch nie einstecken müssen. Okay, unglücklich. Genauso wie die Tatsache, dass sie an einer Schule unter ihren Kollegen mal sehr unter Mobbing gelitten haben soll. Das sei dann sogar so ausgeufert, dass man versucht habe, sie zu vergiften. Man hat dann auch eine Blutprobe genommen und tatsächlich wurden darin dann die Wirkstoffe Sertralin und Desipramin nachgewiesen, die Bestandteile verschiedener Antidepressiva sind. Irgendwelche Arznei- oder Betäubungsmittel konnten aber nicht nachgewiesen werden und man kam zu dem Schluss, es hat keine Vergiftung gegeben. Trotzdem beschuldigt Heidi K. in der Zeit nach der angeblichen Vergiftung hier und da verschiedene Kolleginnen als mögliche Täterinnen. Dadurch kommt es, wie auch an einigen anderen Stationen in ihrem Leben, zu Problemen. Kann man sich ja vorstellen, wenn die Kollegin andere verdächtigt, sie umbringen zu wollen und man trennt sich dann und Heidi K. fängt woanders an. Etwa ein Jahr später dann der nächste Schicksalsschlag, die Frau hat aber auch ein Pech. Der Beamte, der in der Vergiftungsangelegenheit ermittelt hat, der ist heimtückisch ermordet worden. Also sagt zumindest Heidi K. Alle anderen sagen, das war Suizid. Und ja, wenn man jetzt an Verschwörungen glaubt, dann ja, gibt es dieses, wir müssen es wie einen Unfall aussehen lassen. Oder Strafgefangene, die ganz unglücklich Suizid begehen, wo aber alle denken, nee, da steckt jemand anderes dahinter. Aber in diesem Fall wurden mehrere Abschiedsbriefe hinterlassen und der Mann hatte auch erhebliche Probleme im privaten Bereich, wie es heißt. Also unwahrscheinlich, dass da jemand einen heimtückischen Mord mit ihm verschleiern wollte. Noch eine Geschichte? Aber klar, ich hätte noch eine. So hat Heidi K. noch ein paar andere Versionen erzählt. Auch an anderen Schulen hat Heidi K. immer wieder Kollegen für angebliche sexuelle Entgleisungen und Verfehlungen verdächtigt. Und mal ehrlich, entweder hat diese Frau einen für normale Menschen nicht erklärbaren fetten Unglücksmagneten umhängen oder aber sie ist eine notorische Lügnerin. Und so wird der Prozess neu aufgerollt. Und tatsächlich, an dessen Ende sagt Richter Jürgen Dreier, den Angeklagten sehen wir nachweislich als unschuldig an. Und das ist eine Wucht. Nicht freigesprochen im Sinne von, ja gut, die Indizien reichen nicht und es könnte ja auch anders sein, im Zweifel für den Angeklagten, sondern unschuldig. Nachweislich, Punkt. Im Gerichtssaal bricht Applaus aus bei den Worten des Richters und er bleibt so deutlich, holt dazu eine regelrechten Schelte gegenüber dem Darmstädter Landgericht aus. So fallen Sätze wie, die Aussage der Belastungszeugin gilt so lange als falsch, bis diese These nicht mehr zu halten ist. Das Landgericht Darmstadt habe 2002 grob gegen diese Vorgehen verstoßen. Das geht so nicht, sagt der Richter. Und selbst wenn, mal angenommen, Arnold wirklich schuldig wäre, so wird auch kritisiert, dass er als Ersttäter zu 5 Jahren verurteilt wurde. Ungewöhnlich hoch findet der Richter das. Arnold habe so die ganze Härte des Strafvollzugs kennengelernt, eine Zeit, die Arnold als die Hölle beschreibt. Hereingestoßen von einer Kollegin, der für ihre Karriere anscheinend jedes Mittel, jede Lüge recht ist. Immer und immer wieder. Sie setzte Lügen gezielt ein, um berufliche Vorteile zu erzielen, sagt Dreier. Und er führt nochmal alles an, was wir zuvor schon besprochen haben. Die vielen Ungereimtheiten, das Tennisspielen, der Frauenstammtisch. Sie ist in der Lage, die aberwitzigsten Geschichten zu erfinden, so der Richter. Heidi K. selbst hat sich in dem neuen Verfahren gar nicht mehr geäußert. Sie wird sich aber vielleicht nochmal äußern müssen, denn gegen sie ermittelt jetzt die Darmstädter Staatsanwaltschaft wegen Freiheitsberaubung. Ihre Verteidigerin will in Revision gehen, auch gegen Arnolds Unschuldigsprechung. Sie sagt, das ist ein Schlag ins Gesicht jeder vergewaltigten Frau. Horst Arnold hingegen ist erst einmal zufrieden. Er hofft, dass jetzt endlich Normalität eintritt. Kündigt aber auch an, jetzt mal ein paar Fragen an das Land Hessen zu stellen, so hat er es formuliert. Ein Thema natürlich, eine mögliche Entschädigung für ihn. Es kommt dann aber wirklich erst einmal dazu, dass noch einmal Revision von der Gegenseite eingelegt wird. Dieser Urteilsspruch unschuldig ist so lange noch nicht rechtskräftig. Hier will ich aber gar nicht zu viel Spannung aufbauen. Das wird abgewiesen, das Urteil rechtskräftig und Horst Arnold damit endlich im Februar 2012 und damit 11 Jahre nach der angeblichen Tat vom Sexualstraftäter auch ganz offiziell zum Unschuldigen. Also Ende gut, alles gut? Nicht wirklich. Denn es gibt immer noch hohe Hürden für ihn. Er will am liebsten gleich wieder arbeiten, aber so einfach ist das nicht. Er kommt nicht automatisch in den Beruf zurück, sondern, so will es das hessische Kultusministerium in Wiesbaden, er muss sich ganz normal bewerben, wie alle anderen auch. Und das mutmaße ich jetzt mal nur. Ich könnte mir vorstellen, dass es trotz erwiesener Unschuld gar nicht so leicht ist, das seinem Gegenüber zu erklären. Ja, da gab es mal diesen Vorfall, deshalb habe ich da so eine lange Lücke im Lebenslauf, ich war im Gefängnis, aber ich war es nicht, ich bin unschuldig. Naja, man darf auch immer noch nicht vergessen, der Mann bewirbt sich auf einen Job, bei dem er Tag für Tag mit Schülern, mit Minderjährigen zusammen ist. Da ist man zu Recht einfach vorsichtig. Dabei müsste das Kultusministerium ihm eigentlich eine neue Stelle besorgen, war es doch auch das Ministerium, das ihn fristlos gekündigt hatte. Dass es da keinerlei Entgegenkommen gibt, keine Ausnahme, nur Verweise auf den Prozess, den alle durchlaufen müssen, das ist einfach nur traurig. Denn Horst Arnold ist nicht alle. Er ist diesen Prozess bereits durchlaufen und er wäre mit großer Wahrscheinlichkeit auch heute noch in dem Beruf, hätte man ihn da nicht einfach grundlos rausgerissen. Horst Arnold findet keinen Job, findet nicht zurück in die Gesellschaft, lebt ohne Struktur, ohne Halt und eigentlich auch ohne Zukunft. Zurück ins Leben finden soll er mit 25 Euro Haftentschädigung pro Tag, den er zu Unrecht im Gefängnis verbracht hat. Eigentlich ein Witz, dieser symbolische Betrag, eine Entschuldigung bekommt er, aus Darmstadt nicht zu hören. Nein, das muss das Gericht übernehmen, das ihn freigesprochen hat. Und auch an Maßnahmen zur Wiedereingliederung kann Arnold nicht teilnehmen. Er ist ja unschuldig, kein Verbrecher, muss dementsprechend auch nicht wieder eingegliedert werden. Und das ist einfach alles unfassbar tragisch und unfair, finde ich, und zeigt irgendwie dieses riesige Bürokratiemonster. So, jetzt haben wir da die 25 Euro pro Tag, 5 Jahre, also 5 mal 365 Tage sind 1825 Tage. Mal 25 Euro sind gut 45.500 Euro. Immerhin, oder? Gut, Kost und Logis geht noch ab, aber wenn er die jetzt auf einen Schlag bekommt, naja, aber er muss warten. Er wartet vergebens und wird den Zeitpunkt der Auszahlung nicht mehr erleben. Er wird auch den Prozess gegen Heidi K. nicht mehr erleben und er wird auch nicht mehr die Möglichkeit bekommen, von seiner Peinigerin eine Entschädigung oder zumindest eine Entschuldigung zu erhalten. Es ist der Tag, an dem die Staatsanwaltschaft Darmstadt das Verfahren gegen Heidi K. abschließt. Aber das weiß Arnold nicht. Er ist am 3. Juli 2012 mit dem Fahrrad in Völklingen unterwegs, kommt gerade vom Einkaufen, als er vom Sattel seines Rads rutscht. Er schlägt auf den Boden auf und ist da bereits tot. Er stirbt an Herzversagen. Und es gibt nicht wenige, die sagen, das kommt von dem ganzen Kummer und dem ganzen Stress, den ihm Heidi K., die Justizen und das Kultusministerium bereitet haben. Es ist ein trauriges Ende an Tragik wirklich kaum zu überbieten. Immerhin, für Heidi K. hat die ganze Geschichte noch ein Nachspiel. Ich habe es ja gerade schon erwähnt. Ausgerechnet, wirklich wie geskriptet, schließt die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen sie am Todestag ihres Opfers ab. Und macht dann am 10. Juli 2012 klar, wir werden Anklage erheben. Heidi K. muss sich 10 Jahre nach dem Urteil gegen Horst Arnold vor Gericht wegen Freiheitsberaubung verantworten. Und da ist das mit der Glaubwürdigkeit auch wieder so eine Sache. Wohlwollend könnte man ihr Vergesslichkeit attestieren oder aber, wie sie sagt, ich habe Probleme mit Zahlen und Jahren. So muss die Kammer immer wieder ergänzen, etwa, dass sie schon dreimal verheiratet war, wie lange sie mit ihrem ersten Mann verheiratet war und wann sie zum dritten Mal geheiratet hat. Das habe sie alles vergessen, seit sie das in vielen Therapien aufgearbeitet hat. Die Zuhörer schnauben im Gerichtssaal, als Heidi K. erzählt, wie traumatisiert und geschockt dieser Prozess sie gemacht hat. Diese Geschichte mit Arnold hat mich immer verfolgt. Bekommt man ja wirklich fast Mitleid. Aber es wird auch um andere Details gehen. Jetzt muss das alles nochmal auf den Tisch. Und da sind 12 Jahre wirklich eine lange Zeit. Häufig kann Heidi K. nur noch antworten, das weiß ich nicht mehr oder ich kann mich nicht erinnern. Aber im Grunde, runtergebrochen auf den Kern, sagt sie noch immer, Horst Arnold hat mich vergewaltigt und bedroht. Für Arnolds Angehörige ist das natürlich nur schwer zu ertragen. Sein Bruder redet sich die Wut der Familie vor den Fernsehkameras von der Seele. Man hat ihn im Regen stehen lassen, sagt er. Das Leben hat sich für uns alle verändert. Es hat nie eine Entschuldigung gegeben. Im Gerichtssaal ist auch die Tochter von Horst Arnold. Ich habe Wut gefühlt bei dem Anblick, beschreibt sie es, zum ersten Mal die Frau zu sehen, die ihr ganzes Leben zerstört hat. Sie muss dann auch den Saal verlassen, hält es nicht mehr aus. Sie weiß nicht, ob sie es noch einmal schaffen wird, zu einem der 6 Termine zu kommen. Zu schwer fällt es ihr, das alles noch einmal erleben und durchstehen zu müssen, aber sie will es in jedem Fall versuchen. Ich habe das Gefühl, es meinem toten Vater schuldig zu sein, sagt sie. Vor Gericht erfährt man dann auch, wie sich Heidi K. verhalten hat, als ihr Ziel, Horst Arnold hinter Gittern zu bringen, erreicht war. Zumindest denkt das die Staatsanwaltschaft, dass das Ziel der Frau war, um ihre eigene Karriere voranzutreiben. So habe es, das sagt der Schulleiter, nach einem richtig guten ersten Eindruck nach und nach immer mehr Auseinandersetzungen mit und Beschwerden über die neue Kollegin gegeben. Ihr Verhalten vergleicht der Schulleiter mit einem Bulldozer. Rigide, unbelehrbar und abgrenzend. Einzig die pädagogische Leiterin sei wie eine Art Verbündete von K. gewesen. Und dann überzieht die den Leiter, wie er sagt, aus dem Nichts mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde. Einen eigentlich angesehenen Mann unter den Kolleginnen und Kollegen, aber damit nicht genug. Heidi K. wirft ihren Kollegen Mobbing vor und auch hier steht plötzlich der Vorwurf im Raum, jemand versuche sie und ihre Verbündete zu vergiften. Sie schafft es, dass der Personalrat und der Schulleiter ins Visier der Polizei geraten, aber gefunden wird hier nichts. Schließlich kann man davon ausgehen, dass auch dieser Vorwurf frei erfunden war. Und auch an der nächsten Station der Lehrerin, einer Schule in Großumstadt, tritt Heidi K. zuerst freundlich und kompetent auf, aber hier weiß man schon Bescheid, was K. für einen Charakter hat. Nur unter Zeugen spricht der damalige Schulleiter mit ihr. Warum sie dort überhaupt angestellt wurde, weiß ich nicht. Vielleicht war die Personalnot so groß. Nach 6 Monaten war auch hier Schluss. Es blieb aber auch an der nächsten Station nicht lange ruhig. Also es geht eigentlich immer wieder so los und so weiter, wie es an der vorherigen Station aufgehört hat. Und da muss man sich schon fragen, wie ist das möglich, dass das damals beim Prozess gegen Horst Arnold niemandem aufgefallen ist? Ist diese Heidi K. eine so gute Schauspielerin? Oder haben die Beteiligten damals so schluderig gearbeitet und vielleicht gar nicht richtig hingeschaut? Das würde auch 2013 im Prozess gegen Heidi K. gerne der Richter von seinen Kollegen erfahren, aber es sind nur noch Erinnerungsinseln, wie der das formuliert. Einzelheiten aus der damaligen Verhandlung will da niemand mehr wissen, aber so schreibt es das Darmstädter Echo während des Prozesses. Es drängt sich auch der Eindruck auf, dass das Befragen der Kollegen mit mehr Biss erfolgen müsste, dass dann nachgebohrt und mehr Leidenschaft an den Tag gelegt werden müsste. Mehr Erkenntnisse bringen da schon die Aussagen des ehemaligen Ermittlers Hans-Peter Otto. Er hat 2001 gegen Arnold ermittelt und sagt heute, wir hatten keinen Zweifel, dass es so gelaufen sein könnte. Sie war das Opfer, wir haben ihr geglaubt und sie wurde von uns als Opfer behandelt. Von Arnold hingegen habe man kein gutes Bild gehabt, wusste von dessen Alkoholproblem und habe ganz allgemein alles richtig gemacht. Wir haben sauber gearbeitet, sagt Otto. Seiner Meinung nach, zumindest nach damaligen Erkenntnissen. Aber warum wurde man nicht stutzig, als Heidi K. einmal erzählte, sie habe bei der Vergewaltigung laut geschrien? Otto persönlich war es, der bestätigen konnte, dass die Türen vor Ort so schalldicht sind, dass nichts davon nach außen dringt. Bei der nächsten Vernehmung sagt K. dann, Arnold habe ihr den Hals zugedrückt und sie habe gar nicht schreien können. Warum wurde man nicht stutzig, als sich K. während der Ermittlungen nach Detmold abgesetzt hat, ohne das jemandem zu sagen und damit für die Ermittler nicht mehr greifbar war? Oder als Heidi K. von Arnold angeblich auf dem Marktplatz bedroht wurde, als dieser längst in U-Haft war? Ein noch schlechteres Licht fällt aber auf die Ermittler und die Staatsanwaltschaft, als der damalige Soko-Leiter vor Gericht auftritt. Ohne jetzt im Detail auf jeden Punkt einzugehen, lässt sich zusammenfassen, dass wichtigen Hinweisen nicht nachgegangen wurde, dass Protokolle nicht richtig geführt worden sind und dass Horst Arnold womöglich nicht verurteilt worden wäre, wenn die Ermittlungen einfach sauberer geführt worden wären. Nur zwei Punkte noch, die ich besonders gravierend finde in dem Zusammenhang. So soll der Leiter der Soko 2001 immer wieder Zweifel an der Version geschildert haben, beziehungsweise einer der wenigen gewesen sein, der überhaupt angezweifelt hat, dass die Vergewaltigung stattgefunden hat. Das habe er immer wieder geäußert, auch der Staatsanwaltschaft, aber niemand ist darauf eingegangen. Und dann noch, dass nach der Tat die Kleider von Arnold und K. sichergestellt worden sind. Und was macht man damit normalerweise? Man untersucht sie, versucht Faser- und DNA-Spuren sicherzustellen. Aber in dem Fall wurden die Kleidungsstücke abfotografiert und sind dann in die Asservatenkammer gewandert. Unglaublich eigentlich, aber die Staatsanwaltschaft habe das so angeordnet. Durch die vielen Zeugen und unglaublichen Aussagen zieht sich der Prozess gegen Heidi K. länger, als man das eigentlich angedacht hatte, aber irgendwann macht auch die Richterin deutlich, Leute, jetzt müssen wir hier mal zu einem Ende kommen. Und das kommt dann auch, und zwar am 13. September 2013, denn da fällt das Urteil gegen Heidi K. schuldig. Schuldig der schweren Freiheitsberaubung. 5 Jahre soll sie dafür ins Gefängnis, genau wie Horst Arnold. Nur, dass der sich damals nicht zu Schulden hat kommen lassen. Heidi K. wird außerdem das verlieren, wofür sie so lange gekämpft hat. Etwas, das vermutlich auch der Antrieb war, Horst Arnold der Vergewaltigung zu beschuldigen. Ihren Beamtenstatus und ihre Pensionsansprüche. Aber dieses Urteil bringt mir meinen Sohn nicht zurück, sagt Arnolds Mutter danach. Sein Bruder Steffen Arnold findet immerhin den Glauben an Recht und Gesetz wieder und sagt, wir sind dort angelangt, wo wir hinwollten. Und das zeigt auch, dass unser Rechtsstaat nach all den Jahren doch noch greifen kann. Und zum ersten Mal gibt es dann auch eine Entschuldigung an Arnolds Familie und die Hinterbliebenen. Richterin Bunk weiß, wie sehr die ganzen Jahre mitgelitten haben. Verlorene Jahre kann niemand zurückgeben, sagt sie. Aber heute weiß das Gericht mehr als damals. Und diese Worte soll nicht nur für die Verhandlungen, sondern auch für unseren heutigen Fall das Schlusswort sein. Ein sehr frustrierender Fall, der mit jedem Kapitel wirklich noch einmal bitterer wird, wo Tiefschlag auf Tiefschlag folgt, letzten Endes aber zumindest juristisch noch einmal wiederhergestellt wurde, was noch wiederherzustellen war. Ich hoffe, ihr fandet den Fall genauso spannend. Vielen Dank fürs Zuhören und damit verabschiede ich mich und sage Tschüss und passt auf euch auf.
Abgrundtief ist ein Podcast der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Thomas Schmidt, Produktion Luana Schnitzspahn und Mike Dornhöfer. Weitere spannende Audioformate findet ihr online auf dem Nachrichtenportal eurer Region unter Menü Multimedia Podcasts.